Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Corona-Pandemie verändert die Chefetagen in Deutschland. Sie sind aktuell noch männlicher, als sie das ohnehin schon waren. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist in den vergangenen Monaten nämlich gesunken. Wir versuchen zu klären, warum das so ist. Schockiert und wütend, sehr wütend sogar, sind Studierende in Afghanistan. Sie werden immer wieder Opfer von Terroranschlägen, einfach nur, weil sie lernen wollen. Wir schauen nach Kabul, wo Anfang der Woche mehr als 30 Studierende auf dem Campus der Uni getötet wurden. Zwei von unseren Themen bei Campus und Karriere und mein Name ist Martin Schütz. Fünf Millionen Jugendliche und junge Erwachsene sind in den vergangenen 6 Jahren neu in die EU gekommen. Zum Beispiel, weil sie aus Bürgerkriegsländern wie Syrien in die EU geflüchtet sind. Und sie treffen hier auf Gesellschaften, die immer älter werden und die schauen müssen, dass hier in Zukunft genügend junge und vor allen Dingen gut ausgebildete junge Menschen leben und arbeiten. In der Theorie könnte es ja wirklich einfach sein. Einfach die 5 Millionen Geflüchteten gut ausbilden und dann können die hier arbeiten. Ja, aber die Praxis sieht halt anders aus. Fehlende Schulabschlüsse, mangelnde Sprachkenntnisse, dazu viel Bürokratie. So einfach ist das dann halt doch alles nicht. Heute wurde in Berlin eine Studie veröffentlicht, in der genau darauf geschaut wurde, was läuft gut und was läuft schlecht in mehreren europäischen Ländern bei der Ausbildung von Geflüchteten und Neuankömmlingen. Claudia van Laak hat sich die Studie angeschaut.
Im Ausbildungsbetrieb mitarbeiten und parallel zur Berufsschule gehen. Das viel gelobte duale System der Berufsausbildung in Deutschland bewährt sich auch bei den Zugewanderten. Die Studie des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat 4 europäische Länder verglichen: Deutschland, Österreich, Slowenien und Spanien. Während es in Spanien und Slowenien fast ausnahmslos schulische Ausbildungen gibt, existiert in Österreich auch eine duale Berufsausbildung. Deutschland hat in diesem Punkt die Nase vorn, sagt Lena Rother, Autorin der Studie.
Das hat für die Zugewanderten zum Vorteil, dass sie auch ihre praktischen Kenntnisse, die sie in der Vergangenheit bereits sammeln konnten, gut einbringen können. Uns wurde in den Interviews immer und immer wieder berichtet, auch von Ausbildungsunternehmen selber, dass die Zugewanderten schnell Fuß fassen und sehr gut mitkommen und dass der schulische Teil deutlich komplexer ist.
Nachteil der dualen Ausbildung: in der Regel ist dafür eine Arbeitserlaubnis nötig und die hängt wiederum am Aufenthaltsstatus des Flüchtlings. Heraus aus dem Labyrinth ist der Titel der heute vorgestellten Studie. Für junge Leute aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak ist es schwer verständlich, wie das Berufsausbildungssystem in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern funktioniert. Welche Voraussetzungen brauche ich wofür? Welche Altersbeschränkungen gelten? Wo kann ich mein Zeugnis übersetzen und beglaubigen lassen? Und wie lange dauert das? Wir haben festgestellt, sagt Lena Rother,
dass diese Antragsprozesse so lange dauern und das nicht übereingeht mit den Zeitrahmen der Arbeitgeber, die auch noch andere Bewerber haben. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber auch wenn es beispielsweise um schulische Ausbildungen geht, führen diese langen Wartezeiten einfach zu großen Leerläufen, die auch demotivierend sind und die Personen vom Weg abbringen können, weil sie auch häufig unter Zeitdruck stehen.
Zum Beispiel, weil sie ihren Familien in den Heimatländern finanzielle Unterstützung versprochen haben. Die Wissenschaftlerinnen haben ebenfalls das vielfältige Beratungs- und Hilfsangebot für Zugewanderte untersucht. Auch hier die Erkenntnis: dies ist oftmals ein Labyrinth. Die Beratung aus einer Hand ist ganz wichtig, sagt Autorin Mohini Lokande.
Es darf nicht für die verschiedenen Fragen und Aufgaben verschiedene Menschen und Institutionen geben, sondern es braucht die Spinne im Netz oder den Knotenpunkt, der immer ansprechbar ist, wenn jemand kommt und Fragen hat und der dann sagt: ich leite dich zu der Person weiter und ich vermittle dich an die Institution, die dir da weiterhilft. Und wenn du dann wieder eine Frage hast, komm bitte wieder an mich zurück.
Wo läuft es besonders gut? Wo sind Beispiele einer guten Praxis zu finden, die möglicherweise auf andere Länder übertragbar sind? Mohini Lokande nennt die 2 Jahre andauernden Berufsintegrationsklassen in Bayern.
Sie bekommen im ersten Jahr Sprachförderung, im zweiten Jahr ist der Fokus stärker auf die berufliche Vorbereitung. Sie haben die Möglichkeit, einen Schulabschluss nachzuholen und sie bekommen diverseste Angebote der Potenzialanalyse, der Kompetenzerfassung und Berufsorientierung, die sie dazu befähigen, danach eine Berufsausbildung aufzunehmen.
Ob eine Berufsausbildung gelingt oder scheitert, hängt auch am Personal der lokalen Ausländerämter oder Arbeitsagenturen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben einen großen Entscheidungsspielraum. Sie können diskriminieren oder ermöglichen, so die Studie. Die Rolle des Personals vor Ort sei wegweisend, schreiben die Autorinnen. Eine wichtige Forderung: mehr Flexibilität. Die Berufsausbildung von Zuwanderern gelinge besser, wenn alle Beteiligten nicht an starren Vorgaben festhielten, sagt Mohini Lokande.
So dass jemand die Möglichkeit entsprechend der Belastung, also ob er zusätzlich noch die Sprache lernen muss, Geld verdienen muss oder familiäre Verpflichtungen hat, die Ausbildung in seinem Tempo zu absolvieren.
Claudia van Laak über eine Studie des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration darüber, wie einfach oder schwer es für Neuzugewanderte in der EU ist, an der Bildung teilzuhaben. Die Zahl der Frauen in Führungspositionen in deutschen Unternehmen ist gesunken. Das besagt eine Studie der Albright-Stiftung. In der Corona-Krise setzen die Unternehmen also auf Männer. Konkret bedeutet das, im September vergangenen Jahres gab es 29 Top-Managerinnen in den wichtigsten börsennotierten deutschen Unternehmen. Laut der Studie jetzt nur noch 23. Darüber spreche ich mit der Personalexpertin Jutta Rump von der Hochschule für Personal und Gesellschaft in Ludwigshafen. Frau Professor Rump, woran liegt das?
Das Erste ist, sehr häufig sind das externe Besetzungen. Das heißt, es sind in der Regel nicht Frauen aus dem eigenen Haus, die den Weg durch die Instanzen gemacht haben, sondern die sind extern reingeholt worden und damit fehlt ihnen natürlich auch das Netzwerk. Und man muss schon ganz klar sagen, dass ab einer bestimmten Hierarchieebene die Luft dünner wird und natürlich auch so etwas wie ein Verteilungskampf da ist. Und da wird natürlich auch schon mit harten Bandagen gekämpft und da ist es absolut auch wichtig, interne Netzwerke zu haben. Das fehlt denen, der ein oder anderen Frau dann. Das Zweite ist, dass wir, wenn es um das Thema Frauen in Top-Führungspositionen, immer noch so eine Art Stereotype im Kopf haben und teilweise auch vorurteilsbelastet sind. Also diese Positionen sind sehr stark auch mit eher männlichen Attributen versehen, ne? Also durchsetzungsstark, machtorientiert, Ellenbogen herausfahren.
So ein Alpha-Tier-Gehabe.
Ja, so ein Alpha-Tier-Gehabe und Frauen wird das in der Tat nicht so nachgesagt. Da werden es eher so nach dem Motto ausgleichend, sehr stark quasi auch darauf bedacht, alle irgendwie miteinander in ein Boot zu bekommen. Und das ist in der Tat etwas, was nicht unbedingt immer mit dieser Position verbunden wird. Das Dritte ist die Sozialisation von nicht wenigen Frauen selbst. Also insbesondere Frauen, die jetzt, sage ich mal, so Mitte 40 sind, ohne jetzt irgendwie selbst in eine Stereotypenfalle hineinzutappern, sind schon in einer ganz bestimmten Art und Weise erzogen worden. Also wenn Sie zum Beispiel mich nehmen als Beispiel, ich bin in schon auch, glaube ich, sehr karriereorientiert, aber in meinem ganz, ganz hinteren Hinterstübchen habe ich immer noch das Bild, was meine Eltern mir auch vermittelt haben, nämlich ausgleichend zu wirken, auf Harmonie orientiert zu sein, sich niemals letztendlich in den Vordergrund zu drängen. Und das ist auch so ein Erziehungsmerkmal eben von nicht wenigen Frauen der, ich sag mal, mittelalten oder etwas älteren Generation. Das sieht bei unseren Kindern schon wieder etwas anders aus, aber die sind jetzt im Moment noch nicht in diesen Top-Positionen.
Aber aktuell stecken doch ganz viele Unternehmen in einer Krise. Und eine Krise ist ja auch eine Chance, also auch zu zeigen, es gibt einen anderen Führungsweg. Man muss sich nicht auf die Brust trommeln und sagen, jetzt in die Richtung geht's, hurra, sondern es ist ja vielleicht auch gerade jetzt gefordert, Leute zu haben, die sagen, wir nehmen euch mit. Ihr seid im Homeoffice, es ist schwierig für euch, aber es gibt auch einen anderen Weg zu führen. Also warum gibt es dann aktuell so wenig Chancen für Frauen oder warum nutzen sie diese Chancen nicht?
Also grundsätzlich würde ich Ihnen da zustimmen. Krisen brauchen immer Vielfalt. Es brauchen viele Perspektiven, viele Potenziale, weil sie können die Geschwindigkeit und die Komplexität einer Krise eigentlich sonst gar nicht managen. Aber faktisch ist es im Moment tatsächlich das Gegenteil, was wir beobachten. Und da sehen wir typische wieder Krisenphänomene, nämlich in der Krise gleichzeitig zu überlegen, so nach dem Motto, was ist der schnellere Weg, was ist jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen eher komfortabel, nämlich eher homogene Gruppen, da kennt man sich, da weiß man, wie der andere reagiert. Damit haben wir eine größere vermeintliche Durchschlagskraft, weil wir wir tatsächlich einfach nicht irgendwie Zeit vergeuden und verschwenden. Das sind eigentlich vielfach so Muster, die in Krise auch auftauchen, die aber eigentlich total kontraproduktiv sind zum Krisenmanagement. Und da kann die Corona-Krise, je länger sie auch dauert, tatsächlich dazu führen, dass wir das auch aufbrechen können.
Aber aktuell aufbrechen ist ja schwierig. Wir sind ja in einem Abwärtstrend. Welche Corona-spezifischen Aspekte gibt es denn an dieser Krise, die dazu beigetragen haben, dass noch weniger Frauen in Führungspositionen sind?
Naja, also eins muss man tatsächlich sagen, die Fragestellung, dass wir alle, wo es möglich war, nach Hause geschickt zu werden, hat in der Tat auch nicht unbedingt gut getan. Also mit anderen Worten, die drei Hs haben jetzt nicht dazu beigetragen, dass Frauen tatsächlich sich noch mehr etablieren konnten in Führungspositionen. Und unter den drei Hs verstehe ich Haushalt, Homeschooling, Homeoffice. Und das war zunehmend ein Thema von Frauen. Natürlich haben Männer das auch zunehmend in den Fokus genommen. So ist das ja nicht. Ich will ja jetzt nicht irgendwie einen Geschlechterkampf aufmachen. Aber es ist vor allen Dingen ein Thema von Frauen gewesen. Und jeder von uns oder jede von uns hat nur ein bestimmtes Zeitbudget, nämlich 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden sollte ich vielleicht auch ein bisschen schlafen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz elementaren Krisenthema. In Krisen werden Karrieren gemacht. Die Sichtbarkeit innerhalb einer Krise ist eigentlich ein ganz zentrales Thema, um den nächsten Schritt oder den übernächsten Schritt zu machen. Und wenn ich in der Tat nicht sichtbar bin in dem Maße, weil ich tatsächlich meine persönlichen Zeitressourcen und Energien auch noch auf andere Lebensbereiche verteilen muss, dann ist es in der Tat so, dass dann ein wesentlicher Treiber für eine Karriere nicht zum Tragen kommt.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Corona ja auch irgendwann vorbei sein wird und sich dann ja auch der Arbeitsalltag etwas normalisieren wird. Wenn wir mal auf die Hochschulen blicken, da sind ja viele junge Absolventinnen, viele junge Frauen, die promovieren. Also an der Basis mangelt es ja nicht. Was würden Sie einer jungen Frau empfehlen, die jetzt sagt, ich will eine Karriere starten und gerade ihren Abschluss gemacht hat? Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, damit sie dann auch wirklich in einer Top-Position ankommt?
Also das Allerwichtigste ist sicherlich natürlich schon die entsprechenden Kompetenzen und Qualifikationen mitbringen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht drüber sprechen.
Das sollte gegeben sein, auch bei Männern.
Das denke ich auch, also da müssen wir wirklich nicht drüber sprechen, sondern das Nächste ist einfach zu lernen, wie diese Mechanismen eigentlich tatsächlich auch funktionieren, wenn man in Führungsposition ist, also das, was sozusagen auf der Hinterbühne sich abspielt, diese Mechanismen zu lernen und sie zu kennen.
Was fällt da drunter? Das Feierabendbierchen oder?
Ja, das gehört da beispielsweise Netzwerken, na ganz klar. Also Netzwerken, ein Stück weit auch das Feierabend, muss ja nicht unbedingt das Bierchen sein, das kann ja auch der Feierabendwein sein oder das Feierabendsoftgetränk, was auch immer, ne? Also da ganz klar ist, sichtbar zu sein, ganz klar, für sich auch eine persönliche Karrierestrategie im Blick zu haben, auch wenn die sich an der einen oder anderen Stelle nicht realisieren wird, sofort wieder einen neuen Plan zu haben, also nicht planlos und strategielos in ein solches Thema reinzugehen, sondern sich das ganz klar zu machen und für sich auch Prioritäten im Leben zu setzen.
Die Zahl der weiblichen Führungskräfte ist laut einer Studie der Allbright-Stiftung während der Corona-Pandemie gesunken. Woran das liegen könnte, darüber habe ich mit der Personalexpertin Jutta Rump gesprochen. Von der Bundesrepublik geförderte deutsche Auslandsschulen gibt es weltweit. In den Schulen wird weitestgehend auf Deutsch unterrichtet und die Abschlüsse sind bei uns anerkannt. Das ist wichtig für diejenigen, die nach der Schule in Deutschland studieren oder eine Ausbildung machen wollen. Die Einrichtungen sind komplett über den Globus verteilt. Einige dieser deutschen Schulen, die sind seit Wochen geschlossen, weil Corona in vielen Ländern eben das öffentliche Leben weitestgehend gegen Null gebracht hat. Und in einigen Ländern ist es praktisch zum Erliegen gekommen und deswegen auch der Unterricht.
Campus und Karriere. International.
Und in einem Land sind diese deutschen Schulen relativ stark vertreten, nämlich in Ecuador. In dem südamerikanischen Land befinden sich insgesamt 3 deutsche Schulen. Und Thomas Becker hat eine davon besucht.
Auf dem Pausenhof der deutschen Schule von Guayaquil findet man seit einiger Zeit fast nur noch Vögel und Leguane. Schüler haben das Gelände schon seit 8 Monaten nicht mehr betreten. Erst Ende der Woche darf eine kleine Gruppe wieder mit dem Unterricht beginnen, allerdings nur 3 Stunden in der Woche. Das Coronavirus hatte die 3-Millionen-Metropole an der Pazifikküste Ecuadors als erste und wohl am härtesten getroffen. Als im März die Schule nach den Ferien wieder beginnen sollte, waren Gesundheitssystem und öffentliches Leben zusammengebrochen. An Unterricht war nicht zu denken, so der Schulleiter der deutschen Schule, Andreas Herzog.
Mit brennenden Leichen in den Straßen und den schwarzen Säcken. Und genau gegenüber von einer Einkaufsmöglichkeit hier ganz in der Nähe der Schule ist ein großes öffentliches Krankenhaus. Und genau gegenüber stand ich in der Schlange und konnte da eben beobachten, wie aus dem Seiteneingang des Krankenhauses eben die ganzen schwarzen Leichensäcke rausgetragen wurden. Und das ist schon so ein Gefühl, wo man sieht, oh Gott, das passt ja alles gar nicht mehr zusammen mit dem eigenen Weltbild.
Zu den Sorgen um die Gesundheit der Familien kamen später auch handfeste Zukunftsängste. Viele der rund 2500 Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse haben das Colegio Alemán besucht, um später in Deutschland zu studieren und zu arbeiten. So wie die 17-jährige Lusa.
Eigentlich wollte ich 11. und 12. Klasse nach Deutschland gehen. Ich habe alle meine Papiere gehabt, aber in Deutschland habe ich kein Erlaubnis bekommen. Wegen Corona, weil alle war geschlossen.
Schüler ausbilden, damit sie Deutsch gut beherrschen und eine Brücke zwischen den Ländern bauen. Das ist die Aufgabe der ZFA, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Und die unterstützt weltweit 140 Schulen mit jährlich rund 220 Millionen Euro. Darin enthalten auch die Gehälter der deutschen Lehrer, die ins Ausland geschickt werden. Corona brachte viele der geförderten Schulen an den Rand der Insolvenz, so Peter Dicke von der ZFA.
Dadurch, dass dann viele Schulen geschlossen worden sind und auch wirtschaftliche Folgen in den einzelnen Staaten stark zum Ausdruck kommen, haben viele Eltern die Fähigkeit verloren, schlicht Schulgeld zu bezahlen. Die Schulgeldeinnahmen sind die Haupteinnahmequelle der deutschen Auslandsschulen. Wir als Bund, wir sind minderheitsfinanziert, wir steuern so im Schnitt vielleicht 30% der Einnahmen dazu, aber 70% tragen die Schulen selber. Und davon ist das weit überwiegend, ist das dann das Schulgeld.
Durch ein Hilfspaket der Bundesregierung konnten viele Schulen vor dem Kollaps bewahrt werden. Bisher wurden rund 35 Millionen Euro Hilfsgelder abgerufen. Auch die Deutsche Schule Guayaquil erhält Unterstützung und konnte online weiterarbeiten. Doch der Unterrichtsausfall und die Verschiebung von Prüfungen bedeuten für die deutschen Schüler im Ausland zusätzlichen Stress.
Ich habe richtig Angst wegen meinem Abi, weil den anderen haben 2 Jahre, um ein Abi zu machen. Die sprechen sehr gut Deutsch, sind Deutscher und ich komme aus Ecuador. Ich habe nur 1 Jahr und ich muss eine richtige gute Note haben, wenn ich Medizin studieren will. So, ich habe viel Angst, aber ich glaube, ich schaffe es.
85.000 Schüler besuchen die Auslandsschulen weltweit. Alle potenzielle Botschafter und Brückenbauer zwischen den Kulturen. So Karl-Heinz Wecht, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Lehrer im Ausland. Er sieht durch Corona das gesamte Auslandsschulwesen in Gefahr.
Es ist nicht nur ein kulturelles Problem, sondern auch durchaus auch ein Wirtschaftsproblem. Man darf nicht vergessen, die deutschen Schulen haben auch eine wirtschaftliche Funktion. Das deutsche Auslandsschulwesen ist, ich glaube, Willy Brandt hat gesagt, das ist eben die dritte Säule der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ja. Es gibt nicht umsonst diese wunderbaren Begegnungsschulen, ja, wo man wirklich eben lernt, wie kann ich mich einer anderen Kultur nähern, das Verständnis einer fremden Kultur. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Und ja, das wäre ganz, ganz schade, wenn das verschwinden würde.
Am Montag hat es einen Anschlag auf die Uni in Kabul gegeben. Wir haben ja hier auch bei Campus und Karriere schon darüber berichtet. 35 Menschen sind bei dem Terrorangriff getötet worden. Viele wurden verletzt. In der Woche davor starben bei einem Attentat auf eine Schule in Kabul mindestens 30 Menschen. Die meisten Opfer waren auch hier Jugendliche und junge Erwachsene. Wer sich in Afghanistan dafür entscheidet, sich zu bilden, gerät ins Visier von Extremisten. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin für Afghanistan. Frau Dietrich, wie haben die Studierenden auf das Attentat in den vergangenen Tagen reagiert?
Total bestürzt. Also ehrlich gesagt, es war ein Schock für das ganze Land. Viele, gerade aus dem Westen, die sagen ja oft, die müssten sich ja eigentlich daran gewöhnt haben. Aber diese Kabul University, das ist die älteste und die größte Uni im Land. Da sind 25.000 Studierende, davon 40% junge Frauen. Und gerade so ein Anschlag auf so eine junge Elite, sage ich mal, die gehen studieren, um eines Tages vielleicht auch ihr Land voranzubringen, das erschüttert echt viele. Aber auch wenn viele noch unter Schock stehen, die sind ehrlich gesagt auch richtig wütend. Vor der Uni haben zum Beispiel ganz viele Studierende demonstriert auch. Also die afghanischen Fernsehsender und Nachrichtenagenturen, die haben dann Videos gezeigt von den Studierenden, die den Anschlag überlebt haben. Die haben sich da alle versammelt und die wollten der Welt quasi zeigen und auch den Terroristen, dass sie sich eben nicht einschüchtern lassen. Und Mohammed Yunus zum Beispiel, der hat den Sendern dann auch ein Interview gegeben und erzählt. Also er erzählt, dass sie da sind, um ihre Stimmen zu erheben und dass sie sagen, dass sie niemals aufgeben werden. Und dann sagt er noch, auch wenn die Terroristen alles daran setzen, uns ja sogar versuchen zu töten, wir werden weiter studieren. So ist der Tenor im Prinzip auch in den sozialen Netzwerken. Die afghanischen Userinnen und User, die twittern zwar auch Fotos von den Opfern und schreiben, so wird unsere Zukunft gerade gekillt, aber viele schreiben eben auf, das ist ein Krieg von Stiften gegen Waffen und wir geben nicht auf.
Aber was ist das für eine Generation, die eben diese Stifte in der Hand hält und gegen die Waffen kämpft?
Das sind im Prinzip alle, die die landesweite Aufnahmeprüfung geschafft haben, damit die an diesen staatlichen Hochschulen studieren können. Und das werden ehrlich gesagt immer mehr. Also die staatlichen Unis kommen eigentlich gar nicht mehr richtig hinterher, weil die Nachfrage so groß ist. Weil es gibt eben jetzt seit mehr als 20 Jahren eine Schulpflicht in Afghanistan und das Land hat auch eine der höchsten Geburtenraten der Welt. Und in den letzten 20 Jahren hat die internationale Gemeinschaft dann einfach auch schon viele Schulen wieder aufgebaut. Aber es gibt schon ein extremes Stadt-Land-Gefälle, weil die studieren gehen, schon eher aus den größeren Städten kommen, auf dem Land oder in den Provinzen. Da herrschen zum Teil die Taliban, da ist es schon schwieriger, eine Schule zu besuchen. Viele Gebäude sind auch noch gar nicht wiederhergestellt. Da werden dann Schülerinnen und Schüler in Zelten draußen unterrichtet, wenn überhaupt. Also ich habe jetzt nochmal eine Studie gelesen, dass die Hälfte aller Kinder im Land überhaupt nicht regelmäßig unterrichtet wird. Und die Kinder leben zum Teil natürlich auch weit weg von den Schulen. Darunter leiden dann oft die Mädchen, die sollen dann eben keine weiten Wege gehen. Und ganz ehrlich, die Eltern haben ja auch eine schwierige Entscheidung, weil die sie überlegen müssen, ist es nicht vielleicht auch einfach viel zu gefährlich, mein Kind in die Schule oder in die Uni zu schicken.
Aber diese Universität Kabul, wenn ich das richtig verstehe, die ist auch ein Symbol dafür, dass sich in Afghanistan etwas getan hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, sich eine Öffnung zum Westen vielleicht auch hin entwickelt hat. Wie groß ist denn die Gefahr, dort Opfer eines Anschlags zu werden?
An den Unis ist die schon groß, also insgesamt würde ich sagen bei Bildungseinrichtungen. Erst vor 10 Tagen, Sie haben es eben gesagt, da gab es in Kabul einen Anschlag auf eine Schule. Da sind eben auch mehr als 30 Schülerinnen und Schüler ums Leben gekommen. Und im ganzen Land werden auch Lehrer bedroht, Professoren entführt. Es gibt Berichte, dass die Taliban in den Orten, die sie unter Kontrolle haben, Mädchen wieder verbieten, zur Schule zu gehen und dann die Eltern eben auch bedrohen. Also man kann schon sagen, dass die Bildung in Afghanistan ja quasi regelrecht unter Beschuss ist. Und viele machen sich jetzt auch große Sorgen, weil im nächsten Jahr die internationalen Truppen abziehen wollen. Also nicht alle Studierenden sind so mutig wie die, die wir eben gehört haben, die da auf die Demo gegangen sind, sondern bei vielen ist jetzt, glaube ich, gerade, das war schon ein richtiges Massaker und ein Blutbad, was da an der Universität angerichtet worden. Und da haben viele einfach jetzt gar nicht mehr so große Hoffnung, dass es bald einen Frieden geben wird im Land und sie einfach so weitermachen können, wie vielleicht jetzt in den letzten Jahren.
Sehr düstere Aussichten also für junge Menschen in Afghanistan, die an Schulen und Universitäten immer wieder Opfer von Terroranschlägen werden. Und das Gespräch mit Silke Dietrich habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.